Der positive Blick auf das Leben ist ein ganz entscheidender Faktor damit, wie du auch nachher in dem Unternehmen wirkst, wie du als Führungskraft wirkst. Und ich finde es extrem schade, wie viele Leute durch das Leben gehen und nicht erkennen, wie gut es ihnen geht.
Führung und Selbstführung im Fokus.
Der Young Leadership Academy. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und zwar haben wir heute wieder einen wunderbaren Gast. Und zwar haben wir heute Christian Forkel hier. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo Christian.
Hallo Herken, hallo Rebecca. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei euch sein kann und mit euch sprechen kann.
Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, heute bei uns Gast zu sein. Ich würde dich an der Stelle einmal ganz kurz vorstellen und hoffe, dass ich alles so richtig zusammenfasse. Und zwar bist du Führungskraft in einem großen Energiekonzern mit derzeit 550 Mitarbeitern. Und diese Position hast du seit 2009 inne und grundsätzlich die Leitungsfunktion, also die Führungsposition, Führungsperson, bist du seit 2005 auch in diesem Konzern. Ist das so richtig?
Das passt alles so, Rebecca, ja.
Wunderbar, sehr schön. Prima, genau. Und du bist jetzt heute hier, ja, als Experte für Führung. Und aus diesem Grund haben wir dich eingeladen und möchten einfach heute mit dir über so einige Punkte der Führung sprechen.
Ja, dann hoffe ich mal, dass ich das auch gut eure Vorstellung erfüllen kann hier.
Bestimmt. Ganz bestimmt. Du, wir freuen uns ja schon mega darüber, dass du aus dem wirtschaftlichen Bereich bist. Das haben wir ja vorhin im Vorgespräch schon gesagt. Wir haben viel im sozialen Bereich im Moment zu tun und wollen die Bereiche ja auch miteinander vernetzen, ne? Und das gelingt ja heute wieder ein Stück mehr dann hoffentlich oder sehr sicher auch, ja.
Genau. Jagen, möchtest du starten oder soll ich beginnen?
Ja, also meine Frage, wenn es in Richtung Führung geht, wäre natürlich, jetzt mal, das sind immer so Klopperfragen, aber wie würdest du gute Führung definieren? Was macht das für dich aus?
Also gute Führung heißt, dass man seine Ziele erreicht und trotzdem die Mitarbeiter sich dabei auch wohlfühlen und das gerne machen. Ja, das ist eigentlich so der Hauptpunkt. Und ich glaube, das ist einer der Kernpunkte einer guten Führung, dass man beides sozusagen erreicht. Ne? Zielsetzung erreichen ist vorgegeben, das erwartet das Unternehmen von einem. Aber man wird seine Ziele auch nicht erreichen, wenn die Mitarbeiter ihre Arbeit nicht gerne machen und auch gerne mit auch dem Führungsperson zusammenarbeiten. Deswegen bedingt sich beides zusammen.
Ja.
Und wie schaffst du das, dass die MitarbeiterInnen das tun, was sie möchten oder dass sie glücklich sind?
Naja, ob sie alle jetzt immer glücklich sind, das weiß ich nicht. Ja, das würde ich mir nicht anmaßen. Aber eine der ersten Betriebsrätinnen, mit denen ich zu tun hatte, hat mir mal gesagt, naja, Herr Forkel, wie es in den Wald hineinruft, so schallt es hinaus. Ja, das heißt, man muss erstmal auf die Mitarbeiter zugehen, ja, und man muss die Mitarbeiter einfach mögen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wenn man den Menschen mag und die Menschen mag, mit denen man zusammenarbeitet, dann kriegt man das eigentlich auch wieder zurückgespielt. Mhm. Es gibt natürlich immer Sondersituationen, bei 550 Mitarbeitern ist das nicht überraschend, wo es dann auch Konflikte gibt und wo es auch mal Situationen gibt, wo man sich nicht mag. Ja? Mhm. In seltensten Fällen ist das dauerhaft. Dann funktioniert das auch, dann trennt man sich dann tatsächlich dann auch. Aber ansonsten, auch wenn man mal eine Situation hat, wo es nicht passt, wo man sich nicht mag, muss man immer wieder eine gute Ebene finden. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Punkte, dass ich immer positiv auf die Menschen zugegangen bin, auf die Mitarbeiter, die das dann auch anerkannt haben und gesehen haben. Und das muss man aber auch wirklich von innen heraus von sich haben. Es nutzt nichts, das nur zu spielen, sondern es muss wirklich da sein. Und ich glaube, das ist einer der großen Vorteile, die ich gehabt habe, dass die Menschen das mitbekommen haben, dass ich sie eigentlich im Grunde genommen mag, ja, und dass wir gemeinsam immer versuchen wollen, die Ziele zu erreichen.
Ja. Christian, da würde ich super gerne einmal fragen, ich habe im Vorgespräch auch schon erzählt, Videokamera und so weiter, wenn ich das jetzt filmen würde, wie machst du denn das? Also wie gehst du auf die Leute, du hast 550 Menschen so, und jetzt bist du ja auf der Beziehungsseite, legst du ja auch Wert darauf, dass eine gute Beziehung da ist, dass du sie magst, dass sie dich mögen. Wie machst du das konkret?
Naja, also erstmal ist es ja nicht so, dass man 550 Menschen direkt persönlich führt, ja, sondern es gibt da verschiedene Ebenen. Ja. Mhm. Und zudem ist ja nicht so, dass man von heute auf morgen 550 Mitarbeiter führt, sondern ne, meine erste Führungsposition waren dann irgendwie 3 Mitarbeiter, dann 10. Ja. Dann habe ich 30 Mitarbeiter geführt, erstmal eine längere Zeit von 2005 bis 2009. Das waren dann eher Ingenieure in der Richtung. Ja. Und die 550 Mitarbeiter sind dann nachher dazu gekommen. Und das heißt, erstmal muss man eine gute Beziehung zu seinen direkten Mitarbeitern aufbauen, aber nicht nur zu denen, sondern möglichst auch die nächsten Ebenen, also soweit es irgendwie möglich ist. Ja, das heißt, es gibt Führungspersonen, die arbeiten immer nur mit ihrer nächsten Ebene. Das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Ja, man muss dann durchaus auch mal mit den anderen darunter Kontakt halten. Man muss auch direkt auf die zugehen, man muss direkt mit denen zusammenarbeiten. Natürlich aufpassen, dass man da die Zwischenebene nicht verliert, sonst hat man da wieder einen Konfliktbereich. Ja. Aber es ist wichtig, mit den Menschen direkt in Kontakt zu kommen und auch direkt mit denen zu arbeiten. Und wenn ich jetzt an die Mitarbeiter vor Ort denke, ja, dann sehe ich die tatsächlich, erst recht in Corona-Zeiten, mittlerweile relativ selten, ja, weil man möglichst wenig in den Kontakt mit den Mitarbeitern tritt, deswegen. Aber trotzdem ist man ab und zu draußen und versucht einfach mal mit denen in Kontakt zu kommen, zu sprechen. Und dann tut man natürlich tunlichst nicht, dass man direkt erstmal nach einem Fehler sucht und zu sagen, ah, wo ist jetzt hier der Fehler, was kann ich machen, sondern man versucht, das Positive herauszustellen. Ja. In seltensten Fällen, ich sag mal 1-2% der Besuche, die ich da habe, geht das nicht. Da sind die Fehler oder die Missstände, ich sag mal jetzt gerade in Richtung Arbeitssicherheit, so gravierend, dass man direkt anders angehen muss. Ja, und ich habe auch schon Situationen gehabt, wo ich gesagt habe, oh Mist, also das ist jetzt schiefgelaufen. Ich war viel zu freundlich und positiv und das war eigentlich eine Situation, die hätte ich nicht dulden können. Mhm. Aber das ist eigentlich die Grundattitüde, dass man positiv reingeht, dass man erstmal dankbar ist, dass die Mitarbeiter die Arbeit machen, die sie machen, ja, dass man das zum Ausdruck bringt. Und dann fühlt sich der Mitarbeiter in der Stelle auch einfach wohler.
Ja. Ja. Und ich finde, du sprichst da so ganz wichtige Dinge an. Das ist ja so eine Grundhaltung, die du da mitbringst, ne? Wo du sagst, das benötigt man als Führungspersönlichkeit, um Mitarbeiter zu motivieren, Mitarbeiterinnen mitzuziehen. Also mit ihnen, also sie mitzuziehen und gemeinsam ans Ziel zu kommen. Das ist ja dieser positive Blick, den du jetzt genannt hast, ganz stark. Und diese Dankbarkeit dafür, dass sie die Arbeit tun, die sie da tagtäglich tun.
Ja, aber das muss auch authentisch sein, Rebecca. Ne? Das ist, also es muss wirklich aus einem heraus selber kommen. Ja. Ich kann das nicht spielen. Ja? Und wenn was schief läuft, dann muss ich das auch klar benennen. Man kann das immer noch freundlich tun, ja, aber man muss es klar benennen. Mhm. Und man darf auch dem Mitarbeiter kein X für ein U vormachen. Ne? Also wenn wir in einer schwierigen Situation sind und wir haben auch Sachen zu tun, die unangenehm für den Mitarbeiter sind oder wir haben, keine Ahnung, auch mal einen Personalabbau oder eine schwierige wirtschaftliche Zeit vor uns, dann erwarten die auch, dass man das klar benennt und klar zum Ausdruck bringt. Ja. Das wird nachher in der Summe honoriert. Das ist in dem Moment unangenehm. Mhm. Das muss dann manchmal sein. Aber am langen Ende zahlt sich das eigentlich immer aus.
Und ich fand es noch so schön, also noch einmal zusammengefasst, dieses, das dulde ich nicht, ist zum Beispiel, wenn es gefährlich wird, wenn es gravierende Fehler sind, wenn es Arbeitsschutz, ne, so ganz, ganz wichtige Dinge angeht. Also für sich auch nochmal klar zu haben, ne, da null Toleranz im Grunde, weil es auch echt gefährlich sein kann dann, ne. Mhm.
Okay. Und jetzt bist du ja schon einige Jahre in der Führungsposition. Mhm. Wie war das denn zu Beginn? Also wir arbeiten ja auch viel mit jungen Führungskräften in der Academy zusammen. Und hast du so einen Tipp? Wir haben häufig, hören wir das, ja, authentisch, das ist gut und das ist aber manchmal schwierig, wenn eben kritische Situationen kommen oder auch konfliktreiche Situationen kommen, dann muss ich ja auch klar was sagen. Ich will aber ja auch gemocht werden. Das ist so ein Punkt und dieses authentisch bleiben und sein. Warst du das von Anfang an oder durftest du das lernen? Und wie durftest du es lernen?
Naja, meine Lernerfahrung in Führung war eher mau, würde ich mal sagen. Ja, also natürlich gab es ein paar Kurse vom Unternehmen, die sozusagen gebraucht wurden. Aber ich war tatsächlich schon in Führungsverantwortung, bevor ich dann die Kurse bekommen habe. Das war dann eher so im Nachhinein, die dann gekommen sind. Also nicht das Klassische. Ja, ich glaube, dieses ich will gemocht werden ist gar nicht so sehr wichtig, wie ich mag die Leute. Ja, das ist der andere Weg rum. Ja, wenn ich eigentlich auf den Mitarbeiter zugehe, habe was schwierig, dem zu sagen, ich will aber trotzdem von gemocht werden, dann hilft das nicht viel. Ja, also in dem Moment ist es eher, ich mag die Menschen, aber ich muss ihm jetzt was Schlechtes mitteilen und dann mache ich das genauso. Und ob der mich dann mag oder nein, das ist quasi eine Reaktion darauf, ob es mir nachher gelungen ist. Ja, also wenn ich in ein schwieriges Gespräch hineingehe und ansetze, aber der Mitarbeiter soll mich trotzdem mögen, das ist nicht hilfreich. Mhm. Ja? Also da muss man eben schon klar sein und man muss es auch glaube ich aushalten, dass der einen in dem Moment nicht mag. Ja, und auch vielleicht eine Zeit lang nicht mag.
Ja.
Das ist dann Authentizität. Ja, und hinterher, nach einer gewissen Zeit, klappt es dann wahrscheinlich deutlich besser. Mhm. Ja. Also ich habe durchaus auch Situationen gehabt, wo ich schwierige Sachverhalte versucht habe, Mitarbeitern möglichst schon beizubringen und so, dass es die nicht allzu sehr trifft. Mhm. Das geht manchmal dann auch schief. Ja, dann ist man zu weich, zu unklar und der Mitarbeiter merkt das dann trotzdem. Ja? Mhm. Also das hat eigentlich selten geklappt, wenn man versucht hat, einem, oh, das mache ich jetzt mal so, dass der das wirklich gut verpacken kann. Das hilft nicht.
Darf ich da, Rebecca? Hast du mal so ein Beispiel, Christian, wo du sagst, also ein Fehler, aus dem alle lernen könnten, da hast du mal so ein Gespräch aufgemacht, war es vielleicht viel zu weich und es ging völlig nach hinten los, so was sich eingebrannt hat im Grunde?
Ja, das ist, wenn ich einen Mitarbeiter habe, wo ich weiß, dass der sehr gerne eigentlich auch gelobt werden möchte, dass der sich sehr positiv sieht und ich habe ihm eigentlich was Kritisches zu sagen, dann ist es mir leider sogar häufiger passiert, dass ich erstmal angefangen habe mit sehr viel Lob, was wirklich auch richtig war. Also ich habe jetzt nicht irgendwas gesagt, was falsch war, aber der Zeitanteil dieses Lobs und vielleicht auch die Intensität dieses Lobs war dann so übertrieben, dass der Mitarbeiter in dem Moment dann irgendwann schon gedacht hat, wann kommt jetzt eigentlich die Pauke? Ja. Und er hat dann umso kritischer und umso unangenehmer reagiert auf den Punkt, den ich dann ansprechen wollte. Letztendlich war das Lob am Anfang so übertrieben, dass ihm nachher nur die Kritik in Erinnerung geblieben ist. Und ich habe eigentlich das Gegenteil von dem erreicht, was ich haben wollte. Also deswegen ist es eher so, die positiven Dinge kurz ansprechen, auch so, dass man, wie man sie wirklich meint, nicht übertrieben, aber dann genauso klar auch der Punkt ansprechen, der dann nicht so gut ist und woran man dann auch gemeinsam arbeiten kann.
Ja.
Aber ich bin, ehrlich gesagt, ich bin darin kein Meister. Das ist tatsächlich der Punkt, wo ich selber noch am meisten zu lernen habe. Und auch in meinem relativ hohen Alter für die Young Leadership Academy, ja, bei 56 Jahren. Das ist ein Bereich, in dem ich immer noch Coachings habe und mich selber verbessern muss und Feedback erfrage, weil da lernt man nie aus.
Ja. Und ich finde, da sprichst du noch einen weiteren wichtigen Punkt an, dass du offen bist für Weiterbildung, ne? Offen für die Reflexion von außen, dass du dir nochmal Unterstützung holst, auch durch Coachings oder durch externe Berater. Das höre ich so raus. Ist das für dich so ein wesentlicher Punkt für eine erfolgreiche Führungspersönlichkeit oder sagst du, nö, mach halt nur ich?
Nein, das kann ich fast schon Werbung für euch machen, aber das, ich
meine, das, das wollte Rebecca, ne?
Nein, aber ich meine das absolut ehrlich. Ich habe leider, muss ich sagen, in meinen ersten 10, 15 Jahren meiner beruflichen Tätigkeit als Führungskraft keine Coachings gehabt. Ich habe tatsächlich viel auch an Mitarbeiter Coachings vermittelt, ja, und fand das immer gut, habe es selber aber bin nie in den Genuss eines gekommen, warum auch immer, ich weiß es nicht. Und ich genieße das zurzeit sehr. In den letzten 5 Jahren habe ich nochmal viel an mir gearbeitet. Mhm. Die Schwierigkeit ist, je älter man wird, umso krasser werden Fehler. Ja, und wenn ein Fehler am Anfang noch leicht ist, der wird blöderweise mit dem Alter nicht besser, sondern er schleift sich immer mehr ein. Mhm. Umso mehr muss man dann auch arbeiten an sich selbst. Und da haben mir die Coachings sehr viel geholfen. Das waren teilweise externe Coachings. Wir haben aber auch interne Coaches bei uns im Unternehmen, die einem dabei helfen. Und bin gerade selber wieder in einem Coaching-Prozess, der mir sehr, sehr viel gibt. Ja, und also ich genieße das sehr. Das ist wirklich ein Segen, wenn man die Möglichkeit hat, ein solches Coaching zu genießen.
Super. Das ist, Rebecca, im Grunde ist das ja auch so eine ähnliche Rückmeldung haben wir auch bekommen. Das sind ja auch keine Anfänger, ne, bei uns in der Academy. Das ist so dieses Umfeld, was sich gemeinsam auch nochmal supportet, unterstützt. Und das ist dieses gemeinsame Lernen, ne? Wir lernen nie aus. Es hört eigentlich überhaupt nicht auf und es kann immer weitergehen. Ne? Mhm. Finde ich so spannend.
Die höhere Kunst ist natürlich, wenn man sich dann gegenseitig mit seinen Kollegen coacht. Ja? Also das gelingt nicht immer. Ja? Kollegen sind manchmal ja auch Konkurrenten und nicht mit jedem versteht man sich sehr gut. Aber wenn es einem gelingt, das kann man auch übrigens mit Mitarbeitern machen. Ne? Also ich habe auch durchaus Mitarbeitern, mit denen ich mich immer wieder selber reflektiere. Ist dann immer ein besonderes Verhältnis, ne? Weil es gibt dieses Vorgesetzten-Mitarbeiter-Verhältnis. Insofern ist ein Kollege da eigentlich sogar noch hilfreicher. Aber man muss einfach die Leute finden, die das auch können und mit denen man das auch tatsächlich durchführen kann. Also was wirklich super hilfreich auch ist bei Coaching, ist, dass wir haben häufiger schon mal, dass wir eigentlich nicht ein Coaching extern einkaufen, sondern dass wir eine Moderation extern einkaufen von bestimmten Themen. Und das ist eigentlich gut, wenn so ein Moderator einen erstmal eine längere Zeit beobachten kann bei verschiedenen Projekten und man dann mit diesem Moderator, der Moderatorin, danach ein Coaching machen kann. Das ist, also das war immer der beste Effekt, den man hat.
Und da muss ich ganz kurz fragen, das heißt, was ist die Aufgabe dieser Moderatorin am Anfang? Nur beobachten oder Prozessbegleitung? Wie kann ich mir das vorstellen vor den Coachings?
Das ist im Wesentlichen die Gesprächsmoderation. Ja, und man glaubt, egal wie hoch man steigt in im Unternehmen, es sind immer durchaus Runden, die schwierig sind in der Abfolge. Ja, und auch in diesen Führungspersonen, in den Führungspositionen ist es so, dass Gesprächsrunden durchaus schwierig werden können und ineffizient werden können. Mhm. Ja, und eine Moderation hilft dann immer wieder enorm, auf den Punkt zurückzukommen, auch ausgleichend zu wirken. Und gerade wenn man schwierige Projekte hat oder schwierige Gesprächsrunden hat, würde ich sowas heutzutage nicht mehr ohne einen neutralen Moderator sozusagen machen. Mhm. Die Erkenntnis hat sich mittlerweile bei vielen von uns durchgesetzt, sodass wenn wir schwierige Projekte oder schwierige Runden haben, sehr gerne auf externe Moderation zurückgreifen oder auch interne Moderation zurückgreifen. Mhm. Entscheidend ist, dass die neutral sind und dass sie auch in der Lage sind, sehr freundlich, aber bestimmt auch mal irgendwelche Gespräche abzukürzen oder auf den Punkt wieder zurückzukommen.
Ja. Und wann kam bei dir so der Punkt oder bei euch so der Punkt, dass ihr gesagt habt, das ist wichtig, so eine externe Beratung da zu haben? Du hast ja gesagt, am Anfang hattet ihr das vielleicht nicht so häufig.
Also das war ein schleichender Prozess. Ja, also in den letzten 5 Jahren hat das deutlich mehr Einzug gehalten. Ne? Also in den ersten 15 Jahren meiner Führungslaufbahn war das nicht benötigt. Warum es jetzt in den letzten 5 Jahren mehr ist, kann ich dir ehrlich gesagt noch nicht mal sagen. Ja, aber tatsächlich ist das jetzt mittlerweile vielleicht auch im Zeitgeist drin. Aber egal wer, es erkennen alle an, dass das einen deutlichen Effizienzsprung und Qualitätssprung gemacht hat mit dieser externen Moderation.
Mhm. Super.
Was mich jetzt so wahnsinnig interessieren würde, Rebecca, also wir im sozialen Bereich, Christian, das ist so eine Grundsatzdiskussion, du kennst wahrscheinlich auch, das Du und das Sie. Im sozialen Bereich haben wir es häufig, dass das doch nochmal geduzt wird. Jetzt haben wir persönlich, also ich persönlich auch einen neuen Geschäftsführer bekommen, der auch direkt das Du angeboten hat, ein hochkompetenter Mann. Und das war sofort eine ganz, ganz starke Nähe, ne? zu allen Mitarbeitenden. Wie ist das im Wirtschaftlichen oder beziehungsweise in eurem Bereich? Wie wird das gehandhabt? Wo gibt's ein Du oder gibt es grundsätzlich kein Du?
Ja. Als ich angefangen habe, war das alles per Sie.
Ja.
Ja? Und ja. Also das war, und wenn man dann ein Du angeboten bekam von jemand, dann war das wirklich eine ganz große Besonderheit. Ja.
Ja.
Mittlerweile ist man da sehr viel offener, was das Du anbetrifft, aber es ist noch längst nicht so, dass man sagt, egal mit wem man zusammen ist, man macht mal Du. Also wenn man in Projekten zusammenarbeitet, dann ist man schneller auf dem Du und mit den direkten Mitarbeitern auch. Aber wenn ich draußen an eine Bohrstelle komme und spreche mit meinen Mitarbeitern, dann ist das erstmal noch das Sie. Ja, das würde denen tatsächlich auch schwerfallen. Ja, also auch von der Historie her würde es den Mitarbeitern schwerfallen, wenn da jemand direkt mit dem Du ankommen würde. Ja, das muss dann passen. Ja, und ich weiß noch, von 3 Jahren habe ich zum ersten Mal meiner Sekretärin dann gesagt, also jetzt wäre es mal angemessen, dass wir zu Du übergehen.
Ja.
Das fand die ganz schwierig. Ja, das war für die überhaupt nicht selbstverständlich. Also ja, geht aber jetzt sehr gut und funktioniert auch. Ich finde das Du sehr schön, weil es wirklich auch eine Nähe schafft. Das ist vollkommen richtig dabei. Aber es muss wieder, wie gesagt, zum Kontext passen.
Ja.
Und fällt es dir schwerer, wenn du MitarbeiterInnen duzt und ihnen dann kritische Dinge sagen musst? Fällt dir das schwerer?
Das hat nichts mit dem Du oder Sie zu tun. Ja, das, okay. Also die Klarheit bleibt in dem gleichen Maße da und das hat mit dem Du oder Sie nichts zu tun.
Das finde ich eine wichtige Aussage. Ne? Also es ist auf der einen Seite ja die Kunst, die Klarheit zu schaffen. Ja. Und das Sie ist ja manchmal so ein Schutzschild für, ne? Ich halte Distanz und ne, wenn ich nicht so klar bin, habe ich trotzdem Distanz und habe Angst, ne, vor dem Du. Und das ist die Kompetenz in der Kommunikation, Christian, also wie da offensichtlich vorhanden, ne? Die Klarheit zu schaffen und dann im Du immer noch klar zu bleiben. Das finde ich ist auch die größte Hürde, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, für ganz junge Führungskräfte. Weil, ne, also da sind wir häufig so im Du, freundschaftlichen Du und ne, hey und
ja, das stimmt.
Ne, ich will gemocht werden, wie Rebecca sagte zu Beginn. Ja, da braucht es
Ja, aber es wird dann umso schwieriger, glaube ich, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, gerade von jungen Führungskräften, die dann eine Führungsposition bekommen und dann plötzlich Vorgesetzte von ihren ehemaligen Kollegen sind.
Ja.
Ja? Mhm. Die dann damit tatsächlich eine Schwierigkeit haben. Das ist natürlich eine Frage der Akzeptanz und auch der Darstellungsfähigkeit. Also wenn man dann die geborene neue Führungskraft ist, ja, und wird dann auch so akzeptiert, dann ist das eigentlich auch kein Problem. Wenn der Mitarbeiter sowieso schon seltsam findet, dass du auf diese Position gekommen bist, dann wird es natürlich umso schwieriger. Ja, also da muss man arbeiten. Also ich habe es teilweise so gehabt, dass ich später mal von meinem ehemaligen Vorgesetzten nachher der Chef geworden bin. Ja. Das war dann eine besonders schwierige Situation.
Und wie hast du die gemeistert?
Ja, also was gut war, ist, dass wir uns beide für sehr kompetent eingeschätzt haben. Mhm. Ja. Und das hat uns immer wieder geholfen. Das heißt, die fachliche Kompetenz hat dann getragen.
Ja.
Ansonsten war das aber wirklich eine über längere Zeit sehr, sehr schwierige und auch und nicht unproblematische Beziehung, die dann erst auch wirklich mit dem Ausscheiden des Mitarbeiters altersbedingt sozusagen dann ihren Frieden gefunden hat. Wir sind auch im Frieden auseinandergegangen, aber das war schon eine besondere Situation.
Und ich höre so bei dir, ist ja wirklich diese Grundhaltung. Wie gehe ich auf meine MitarbeiterInnen zu und wie sehe ich sie tatsächlich? Und das ist ja wirklich, was so in dir drin ist. So höre ich das auf jeden Fall raus. Was ja auch einfach ein Stück Persönlichkeit ist.
Ja.
Und wie, als du gestartet hast damals als Führungskraft, das ist ja jetzt schon auch einige Jahre her,
Ist
jetzt schon einige Jahre in dieser Führungsposition, ist dir das immer so gut gelungen oder gab es da irgendwie am Anfang auch, wie ist dir das gelungen?
Also wie ist mir das gelungen? Ich hatte ja auch am Anfang die Situation, dass ich im ersten Jahr reingekommen bin, war einfach normaler Projekt- oder Sachbearbeiter und hatte dann Kollegen. Und tatsächlich war ich nach 6 Monaten, bin ich dann deren Chef schon geworden. Wichtig ist, dass man, und das ist mir ganz gut gelungen, dass man gemeinsam weiter an den Themen gearbeitet hat. Ja, und auch dafür gesorgt hat, wenn man gemeinsam was erarbeitet hat, dass durchaus der Mitarbeiter dann die Meriten dafür auch sammeln konnte. Mhm. Ja. Und darüber ist mir das eigentlich ganz gut gelungen. Es war eigentlich immer so, dass ich mit denen, deren Vorgesetzten ich geworden bin, nachher immer noch sehr intensiv zusammengearbeitet habe und versucht habe, gemeinsam die Ziele zu erreichen. Also es hatte den Nachteil, dass ich nicht sehr delegationsfähig war am Anfang. Mhm. Ja, das ist also für eine Führungskraft hatte ich relativ wenig Delegationsfähigkeit. Das habe ich mir mühsam dann antrainiert. Aber das hatte eben dann auch den Vorteil, dass du die enge Zusammenarbeit und Beziehung zu dem Mitarbeiter hattest. Mhm. Ja. Und wenn du mich fragst, woher kommt das, dass du die Mitarbeiter magst, dann vielleicht deswegen, weil ich wirklich das Glück hatte, sehr häufig sehr tolle Mitarbeiter zu haben. Mhm. Ja. Und das kannst du dir nie aussuchen. Wenn du in den Bereich hineinkommst, wo du sehr schwierige Mitarbeiter hast, dann wirst du das ganze Thema vielleicht auch ganz anders angehen müssen nochmal. Also dieses, ich mag dich grundsätzlich, wird dann auch rauskommen, aber dann kriegst du es nicht einfach von wegen, ich mag den und ich arbeite gern mit ihm zusammen, dann wird das so nicht funktionieren. Mhm. Da hatte ich vielleicht einfach Glück gehabt.
Und ich finde, aber Herr, möchtest du erst noch was dazu sagen? Ich finde das nur so ein schöner Bogen zur Selbstführung. Den würde ich sonst schlagen.
Ja, und da freue ich mich ja jetzt schon die ganze Zeit drauf. Wann kommt die Frage?
Genau. Ich finde, das ist so ein wunderbarer Bogen zur Selbstführung, den du gerade genannt hast, weil ich unterstelle dir jetzt einfach, du musst sagen, ob das stimmt oder nicht, dass das ja auch ganz viel mit dieser Grundhaltung zu tun hat, wie positiv oder dankbar gehe ich auch generell durch die Welt. Und wir kennen uns ja jetzt schon einige Jahre tatsächlich. Und das ist ja, so wie ich dich wahrnehme, bist du ja grundsätzlich schon ein Mensch, der positiv auch in die Welt, in die Gesellschaft schaut und auch das Gute sieht.
Ja.
Siehst du das auch so?
Ja, das definitiv. Also der positive Blick auf das Leben ist ein ganz entscheidender Faktor damit, wie du auch nachher in einem Unternehmen wirkst, wie du als Führungskraft wirkst. Und ich finde es extrem schade, wie viele Leute durch das Leben gehen und nicht erkennen, wie gut es ihnen geht. Ja? Ich hatte in meinem Leben durchaus auch schon mal sehr, sehr schwierige Phasen gehabt.
Ja.
Und insofern bin ich immer sehr dankbar dafür, wie das Leben für mich so ist. Ja, und da hatten wir tatsächlich auch mal irgendwann ein Seminar gehabt in Lausanne damals, wo sehr viele angehende Top-Führungskräfte waren und wo dann auch die Zufriedenheit mit dem eigenen Leben sozusagen einfach gefragt wurden.
Ja.
Da hatte ich wirklich Top-Werte von irgendwie 95% oder so.
Mhm.
Aber der Regelfall war bei diesen angehenden Top-Führungskräften unter 50%. Das fand ich ganz extrem. Und da habe ich gesagt, Leute, ist euch eigentlich nicht bewusst, auf welcher Sonnenseite ihr jetzt hier steht. Ja. Das muss man sich, glaube ich, immer wieder bewusst machen. Und das hilft, glaube ich, auch ne, euren jungen Führungskräften mal, sich immer wieder in die Situation hineinzuversetzen. Moment, wo stehe ich eigentlich? Was für ein Glück habe ich überhaupt, dass ich jetzt hier bin an der Stelle, dass ich schon mal da bin, wo ich bin. Ja, und ich glaube, diese Zufriedenheit, das ist ganz wesentlich, dass man die sich bewusst macht, dass man die spürt und dass man die auch nach außen vorlebt.
Ja.
Jetzt grinse ich, so darf ich?
Ja.
Weil, Christian, was motiviert dich eigentlich jeden Morgen, diesen Job zu tun? Also das jetzt ist manchmal eine fiese Frage, aber woher nimmst du die Motivation und auch glücklich dabei zu sein?
Naja, im Wesentlichen aus dem, was ich gerade geschrieben habe. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit meinem Job.
Ja.
Es ist ein toller Job. Ich kann mich fachlich da einbringen. Ich kann mich wirklich dabei gut verwirklichen. Ich kann Dinge nach vorne bringen. Ich komme in ein positives Umfeld hinein mit Leuten, die ich mag.
Mhm.
Und in weit überwiegenden Teil der Fälle habe ich einfach positive Gespräche. Ja, und das ist wirklich ein schöner Zustand. Ja, und also ob ich jetzt privat mich mit Leuten über fachliche Dinge unterhalten oder dienstlich mich mit Leuten über fachliche Dinge unterhalten, beides kann man sehr positiv sehen. Also insofern ist die Arbeit für mich ein Teil des Lebens, genauso wie ein Privatleben Teil des Lebens ist. Tatsächlich vermischt sich das bei mir auch häufig, Privatleben und dienstliches Leben. Aber wenn du alles positiv siehst, macht das auch keinen großen Unterschied und ist auch nicht schlimm.
Also das Fachliche reizt dich auch privat, so im Grunde.
Das Fachliche reizt mich auch privat. Ich habe mit meiner Frau häufig fachliche Diskussionen über Themen, die wir haben. Sie ist eben auch im naturwissenschaftlichen Bereich beheimatet.
Ja.
Und spreche mit ihr dann auch viele Dinge durch. Und wenn wir mal privat unterwegs sind, kommen irgendwelche wasserwirtschaftlichen Themen. Also ich habe die Aufgabe der Wasserwirtschaft im Energiekonzern, die uns interessieren und wo wir drüber sprechen. Genauso ist es aber auch, dass man ja im beruflichen Umfeld Leute trifft und mit denen zu tun hat, mit denen man dann auch privat etwas macht.
Ja.
Und ich finde, da sprichst du so einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Dieses Thema Work-Life-Balance, Life-Life-Balance. Ich sage ja auch mal, wir haben ja so ein Leben, ein ganzheitliches Leben und das füllen wir mit sinnvollen Dingen. Mhm. Und ich finde, das hast du gerade ja auch so schön gesagt. Du füllst dein Privates mit Beruflichem, dein Berufliches mit Privatem. Da ist, was ich jetzt so rausgehört habe, auch nicht so eine klare, starre Grenze, oder?
Nein. Mhm. Also das hat positive und negative Seiten. Ja? Mhm. Die positive Seite ist, dass man das eben positiv sieht und wenn ich abends um 9 nochmal eine Mail bekomme mit einem Thema, was mich jetzt interessiert, habe ich überhaupt keine Schwierigkeiten, die zu lesen und dann noch zu antworten, damit umzugehen. Manch einer sieht das ganz anders. Und also wenn ich am Abend oder am Wochenende meine Mitarbeiter schicke, allerdings auch schon klar gemacht, ich erwarte nicht, dass sie darauf reagieren. Das ist auch noch ein Punkt, weil nicht jeder Mitarbeiter sieht das so, wie ich das sehe, ja, oder jede Mitarbeiterin. Sondern da gibt es auch Abgrenzungen. Und wobei ich auch schon rückgemeldet bekommen habe, ist es trotzdem schwierig. Wenn ich von denen eine Mail bekomme, habe ich immer das Gefühl, ich müsste antworten.
Ja.
Und da kann ich nur meine ganze Authentizität reinlegen und sagen, nein, ich erwarte es nicht. Ich will es nur bei mir vom Tisch haben. Mhm. Also das ist schon ein wesentlicher Punkt. Also es hat die negative Seite, dass man tatsächlich noch nicht loslassen kann. Und die einzige Situation, wo ich wirklich loslasse, ist, wenn ich mal mehr Wochen in Urlaub fahre und ich mein Handy dann wirklich auch abschalte. Mhm. Ja, dann habe ich immer eine Möglichkeit, dass der Betrieb mich über mein Sekretariat trotzdem erreichen kann. Aber nur in Notfällen, und mein Sekretariat weiß auch, wann Notfall ist und wann nicht. Mhm. Aber ansonsten hat man natürlich ständig diesen Betrieb im Kopf. Und wenn man für 550 Leute verantwortlich ist und da kann auch was passieren im Betrieb, dann kann man einfach nicht sagen, ich habe jetzt damit nichts zu tun und ich gehe raus. Ausnahme Urlaub, wo dann ein Stellvertreter das übernimmt. Aber ich persönlich finde das nicht schlimm. Wie gesagt, ich mag das sogar sehr und will dann auch da sein und will dafür da sein. Das ist Teil meines Lebensinhaltes.
Und Entschuldigung, Jagen, möchtest du vielleicht noch was fragen? Mir kommt so direkt eine Frage wieder.
Ich möchte nur gespannt auf deine Frage. So gucke ich in die Richtung, ja.
Sehr gut. Ich finde, du sprichst da auch wieder so ein wichtiges Thema an Gesundheit. Das war uns noch so ein Anliegen, weil du hast 550 MitarbeiterInnen. Du arbeitest mit Sicherheit nicht wenige Stunden in der Woche. Wir haben uns da ja privat auch schon mal drüber unterhalten, wie viele Stunden du so arbeitest. Das schwankt ja auch stark. Nichtsdestotrotz bist du ja viel auch mit dem Kopf im Beruflichen. Und unsere Frage war so, wie schaffst du es dabei, gesund zu bleiben? Ich finde, du hast jetzt gerade schon auch ein, zwei wichtige Punkte angesprochen, dass es dir einfach Freude bereitet, es erfüllt dich, es ist so auch der Sinn deines Lebens. Hast du da noch irgendwie so ein paar Tricks? Wie machst du das, dass du trotzdem zufrieden und gesund bist, obwohl man so viel Verantwortung trägt und viel arbeitet? Unterstelle ich jetzt einfach, vielleicht stimmt das auch gar nicht.
Du warst gerade kurz weg, deswegen habe ich einen Halbsatz von dir nicht mitbekommen, aber ich versuche trotzdem mal zu antworten. Du sagst nachher,
ob
das gepasst oder nicht.
Okay.
Also das Thema Gesundheit war tatsächlich in meinen ersten Jahren im Energiekonzern ein schwieriges. Also da habe ich einfach auch über meine Grenzen hinausgearbeitet. Ja, das war sehr, sehr intensiv. War das auch durchaus schon mal 70 Stunden die Woche, die man gearbeitet hat.
Das ist eine Hausnummer?
Ja, das ist eine Hausnummer, ja, genau. Und da war ich, wie gesagt, nicht so delegationsfähig. Und was ich dann durchaus geäußert hat, dass ich alles durchgehalten habe. Und sobald ich in Urlaub gefahren bin, bin ich erstmal krank zusammengebrochen, sozusagen.
Ja. Das hört man häufig.
Also das war ein ich glaube, den habe ich nur meiner Familie zu verdanken, die dann das immer wieder so ein bisschen kompensiert hat und mich aufgefangen hat, dass das überhaupt klappt. Also deswegen, Delegationsfähigkeit lernen ist ja was Wichtiges, auch für die eigene Gesundheit. Ja. Das gelingt mir tatsächlich besser. Ich habe zwar jetzt immer noch einen sehr vollen Terminkalender, aber ich arbeite eigentlich auch nicht mehr bis zur Erschöpfung und kriege das besser sozusagen ausgeglichen. Ja, und tatsächlich ist die Gesundheit, ich klopfe mal auf Holz, zurzeit sehr, sehr gut und stabil, was eben auch an der Ausgeglichenheit liegt und dass ich jetzt in der Lage bin, auch mal bei Themen loszulassen und zu sagen, das könnt ihr, da muss ich mich nicht drum kümmern, ich weiß, dass du das kannst und kann das auch wirklich bei demjenigen lassen. Also das ist mir lange Zeit sehr, sehr schwer gefallen, wirklich auch loszulassen und den Leuten das auch machen zu lassen und da auch das wirklich Vertrauen reinzusetzen. Da habe ich sehr, sehr lange für gebraucht.
Christian, hast du auf der anderen Seite noch so Rituale, die du einbaust, wenn du viele Stunden hast? Sagst du, meine 8 Stunden Schlaf sind ganz wichtig, die halte ich konsequent ein oder was machst du da, damit du vielleicht nicht immer nur 3 Stunden schläfst? Das kann ja auch mal passieren, ne?
Ja, der Schlaf ist bei mir eigentlich ganz okay. Da kann ich mich nicht drüber beschweren dabei.
Ja.
Nein, aber was hatte ich für ein Ritual? Also auch in der Zeit, als ich sehr, sehr viel gearbeitet habe, war es so, dass die Zeit von 6 bis 8 immer eigentlich der Familie vorbehalten war abends. Ja, also das Frühstück war mit der Familie, bevor ich zur Arbeit gefahren bin, das Abendessen war da. Und dann habe ich lieber von 8 bis 11 nochmal gearbeitet, ja, als dass ich diese Zeiten habe sein lassen. Also die Zeit mit der Familie, und zwar eine wirklich bewusste Zeit mit der Familie, war immer sehr wichtig. Und die haben wir auch wirklich sehr, sehr gut eingehalten. Mhm. Aktuell habe ich da keine Rituale. Ich kann mich aber sehr gut abgrenzen, wenn ich merke, es ist zu viel, dann nehme ich mir tatsächlich auch die Auszeit. Ja, also meine Frau bewundert mich da sehr dafür, dass ich mich dann da wirklich abgrenzen kann und sagen kann, nee, jetzt mache ich hier mal Schluss und mache mal irgendwas ganz anderes. Und kann dann aber auch wieder einsteigen direkt danach. Ja. Und es ist auch manchmal so, dass ich nur sage, nee, jetzt mal nur 10 Minuten raus, ja, 10 Minuten Kopf voll kriegen, einen Weg gehen, den Kaffee machen und dann reicht das schon aus, um wieder sozusagen reinzukommen. Mehr Rituale habe ich eigentlich nicht zu empfehlen. Sorry.
Ja, aber die nehme ich mir mit. Also die finde ich schon sehr, sehr bereichernd, ja, diese festen Zeiten auf jeden Fall, ja.
Und vielleicht ist noch so ein Punkt die Gartenarbeit, oder? Siehst du das als Ausgleich?
Ja, aber das ist eigentlich erst, seitdem wir jetzt den größeren Garten haben, direkt in letzter Zeit. Also körperliche Arbeit. Ich denke mal, der körperliche Ausgleich insgesamt ist etwas Wichtiges. Und da sind ja zum Glück die jüngeren Leute heute besser als wir jung waren. Also die jüngeren Leute, die legen ja auch viel Wert darauf, Sport zu machen, sich trainiert zu halten. Das ist ganz wesentlich. Und wenn wir beim Thema Gesundheit sind, wir sehen ja nicht nur bei meiner Gesundheit, sondern bei 550 Mitarbeitern bist du ja auch für deren Gesundheit verantwortlich. Ja. Wir haben tatsächlich einen relativ hohen Krankenstand bei uns, was im Wesentlichen an vielen Langzeitkranken liegt, die einfach in früheren Zeiten sehr viel schwere körperliche Arbeiten machen müssen ohne Hilfsmittel, beziehungsweise einfach auch stolz drauf waren, die Hilfsmittel nicht nutzen zu wollen. Ich bin stark, ich kriege das schon hin. Ja. So, und das geht in jungen Jahren ganz gut und in den alten Jahren geht es dann nicht mehr, dann kriegt man es auch nicht mehr aufgeholt. Deswegen ist eins, was ich unseren jungen Mitarbeitern immer mitgeht, seht zu, dass ihr eure Gesundheit erhaltet. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ja, und das kriegt man bedingt nur im Alter aufgefangen. Und ja, ich mache jetzt auch mehr mit Sport. Ich mache jetzt auch viel mehr mit Gartenarbeit, dass ich mich körperlich betätige. Merke aber den Raubbau, den ich getrieben habe in der Zeit, wo ich mich nicht um mich gekümmert habe. Ja. Ja, also dieses selber um sich, um seinen Körper kümmern, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ja. Und das kann ich auch nur jungen Führungskräften mitgeben. Achtet da bitte drauf, weil das holt man nicht wieder auf. Und das ist keine Karriere der Welt wert, dass man seinen Körper vernachlässigt hat.
Vielen Dank, Christian, dass du da warst. Das war ein super bereicherndes Gespräch, auf jeden Fall für mich. Und Rebecca, wie sieht es bei dir aus?
Absolut. Ich konnte ganz, ganz viel mitnehmen für mich persönlich und auch, ich glaube, für alle Führungskräfte da draußen waren nochmal ganz viele tolle neue Impulse dabei, die sich hoffentlich ganz, ganz viele zu Herzen nehmen. Vielen, vielen Dank.
Danke.
Ja, ich danke euch, dass ich die Gelegenheit hatte und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war ein sehr angenehmes Gespräch und ich hoffe, dass das eine oder andere wirklich helfen kann. Vielen Dank auch bei euch.